wer in der Lage ist, solchen Worten im tiefsten Verlust zu formulieren, hat echte Friede begegnet. Wer in der Lage ist, so weiterzuleben, nachdem alles weggenommen worden ist, weiß etwas von unerschütterlicher Friede. Unerschütterliche Friede in allen Lebenslagen. Horatio-Geschichte zeigt uns, dass es möglich ist. Das heißt, unsere Frage kann nur sein heute, wie gelinge ich zu so einer Art Friede? Eine Friede, die wahrhaftig unerschütterlich bleibt, egal was das Leben mir bringt. Wir werden heute nach Antwort suchen und die Antworten, die wir suchen werden, befinden sich im Psalm 23. Dort haben wir einen jungen Mann, David, der viel Not kennengelernt hat. Und in diesem Psalm zeigt er uns grundsätzlich, dass die Fähigkeit, in Friede zu sein, egal was passiert, hängt ganz stark mit unserem Bild von Gott zusammen. Eigentlich in diesem Psalm werden wir sehen, es gibt 5 Wahrheiten über Gott, die wir verinnerlichen sollten, wenn wir in der Lage sein wollen, echte Friede zu haben, und zwar unerschütterlich. Ich lese mit euch den Psalm 23. Die Worte, die dort geschrieben sind, findet ihr hinter mir. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Au und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße wegen seines Namens. Und wenn ich auch im finsteren Tal wandere, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Du bereitest von mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir übervoll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir mein Leben lang folgen. Und ich werde immer da im Haus des Herrn bleiben. Psalmen sind in ihrem Ursprung Lieder, Gedichte, Gebeten, die Menschen zu Gott formulieren. Gebeten, die Erfahrungen, die Menschen mit Gott gehabt haben, zum Ausdruck bringen. Und wie ich gemeint habe, dieser Psalm bringt ganz besonders Davids Sicht von Gott in schwersten Not. David sagt, wenn ich zu Gott komme, dann weiß ich, ich gehe nicht zu irgendwer, ich gehe zu einem Hirte. Damals war das Bild der Hirte ein Bild, was man für König verwendete. Weil ein König war, hatte die Aufgabe, für sein Volk zu sorgen. Man nannte den großen König ein Hirte, und damit meinte er, dein Hauptjob ist dafür zu sorgen, dass es uns alle gut geht. Was David dann also hier sagt, als selber König von einem großen Land, er sagt hier, selbst ich, der für so viele Leute zu sorgen habe, brauche jemand, der für mich persönlich sorgt. Das ist eine tolle Erkenntnis, was David hier bringt, weil er sagt, der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, ist derjenige, der ganz besonders für mich sorgen will. Deswegen kann er als Überschrift über sein Lied haben, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Was sind nun die 5 Sachen über Gott, die David uns hier zeigen will, wenn wir tatsächlich unerschütterlich Freude erleben wollen? Das Erste, was ich glaube, was David zeigt, ist, David will uns klar machen, Gott ist der gute Versorger. Das sehen wir in Vers 2 von dem Psalm direkt. Er sagt, er weidet mich auf einen grünen Au. Nun, ihr müsst euch also vom Bild vorstellen, Gott ist der Hirte und David sitzt sich wie ein Schaf. Mäh, ich folge ihm nach. Und ein Schaf macht sich in der Regel nicht so viel Gedanken darüber, wie viel es jagen soll. Ein Schaf macht sich in der Regel nicht viel Gedanken darüber, wie sie sich versichert. Ein Schaf macht sich nicht so viel Gedanken darüber, wie viel Essen es morgen geben wird. Der Schaf verlässt sich irgendwie, dass diese Hirte wird sie immer an dem Ort bringen, wo sie das bekommt, was sie braucht. Das heißt, die erste Wahrheit, die David ganz tief im Herz hat, ist, dass er weiß, Gott ist ein Gott, der um seine Bedürfnisse sorgen will. Das ist ein Wort, was Jesus sagte. Jesus, wenn er uns von Gott erzählt, er sagt uns eigentlich, er ist ein Gott, der weiß, was wir brauchen, bevor wir es überhaupt sagen. Und er kommt schon entgegen. Jesus ist ein, der sagt, wenn wir Gott um ein Brot bitten, er wird uns doch keine Steine schenken. Wieso? Weil er ein guter Versorger ist. Weißt du, wenn ich diese Wahrheit verinnerliche, dann verstehe ich, dass Gottes System ist nicht so, dass er wartet erstmal zuerst, was ich ihm oder für ihn tun werde, damit er für meine Bedürfnisse sorgt, sondern er tut das, weil er ein Hirte ist. Er ist immer besorgt, um was ich essen werde, um was ich trinken werde, um was ich anziehen werde, um was mit meinem Job los ist. Er ist immer besorgt, mehr als ich, für alle meine Sorgen. Und er ist ein guter Versorger. Weißt du, ich weiß, dass du oder ich erlebe ja nicht immer, dass das Leben die Fülle schenkt. Dass das Leben immer das gibt, was man sich wünscht. Dass das Leben immer so viel gibt, dass man nicht mehr weiß, was man mit dem Geld auf dem Konto machen wird. Und manchmal sind die Zeiten, wo die Versorgung nicht kommt, so lang, dass man sich fragt, ob Gott einen vergessen hat. Und vielleicht der eine oder andere ist in einer Phase des Lebens, wo er sich wirklich nach Gottes Versorgung sehnt und sieht es nicht und fühlt sich bedroht und hat Existenzängste. Vielleicht. Was sagen diese Worte, wenn ich tatsächlich Mangel erlebe? Meine Antwort an dich heute ist, ich will dich ermutigen, dir Gedanken darüber zu machen, wie fragil das Leben ist. Wie fragil alles, was du hast, eigentlich ist. Vielleicht ist es dir nicht klar, aber es bedeutet nur ein kleines Augenblick und du bist am falschen Ort, mit der falschen Person, am falschen Moment und deine Ehe ist vorbei. Es ist so fragil. Das Leben und alles, was du dir aufgebaut hast, es bedeutet einen kleinen Augenblick und irgendwer hat zu viel Promille im Blut und du gehst über die Straße, ist vorbei. Es ist nur ein kleiner Moment. Irgendwer kommt entgegen und du hast irgendeine Anlage gemacht und dann hören wir Finanzkrisen. Und du weißt nicht, was du damit tust und wie du dir besser hilfst. Wenn uns klar wird, dass alles, was wir haben, so schnell in einem Augenblick und jeden Tag weggehen könnte, dann ist es so, dass wir oft Mangel erfahren. Aber wir lernen, das wertzuschätzen, was wir haben. Wir lernen zu erkennen, dass das, was wir haben, schon das Ergebnis große Versorgung ist. Von Gott. Ich kann mich erinnern, ich hatte mal ein Gespräch mit einem Mann, der in einer Situation war, wo so viel schief war und er hatte das Gefühl, das Geld, was ihm zustehen sollte, kommt nicht, wie es kommen soll, über Jahre und er war so bitter darüber. Und nach mehreren Wochen und Monaten Gesprächen habe ich ihm mal die Frage gestellt, weil ich wollte ihm darauf bringen, dankbar vielleicht zu sein für das, was er hat. Ich habe ihm erklärt, dass es bestimmten Orten in dieser Welt gibt, wo Wohlstand bedeutet, eine Tasse Reis zum Essen am Tag zu haben. Das ist Wohlstand. Und wir haben uns ein bisschen darüber unterhalten und ich denke, das hat er verstanden, aber der sagte mir, oh ja, aber das ist eine andere Art der Welt. Also hier ist es ganz anders. Und er hat doch recht. Wir müssen nicht dort gehen, um das zu erklären. Aber weißt du, jedes Mal, wenn ich Trinkwasser haben kann und kein kleines Gefühl der Dankbarkeit dafür habe, ist irgendwas falsch. Es ist nicht selbstverständlich. Gott ist der gute Versorger hinter so vielen Sachen, die wir haben. Und David sagt, das müssen wir verinnerlichen. Dankbar zu sein für das, was er hat. Er bleibt nicht nur dabei, er sagt in Vers 3 schon, das Nächste, dass Gott ist der Arzt der Seele. Das ist die zweite Wahrheit, die David sagt, das müsst ihr euch verinnerlichen, wenn ihr Friede und unerschütterlich wollt in aller Lebenslage. Gott ist der Arzt der Seele und das sehen wir in den Versen 2, 3. David sagt, der Herr führt mich zum frischen Wasser, er erquickt meine Seele. Nun stell dir mal ein Schaf vor in Israel zu der Zeit, wo es geschrieben worden ist. Ich weiß nicht, wer hier war schon mal in Israel? Hast du schon die Hitze in Israel erlebt? Und ganz besonders, ich weiß nicht, wer schon war in der Wüste in Israel? Und stell dir mal vor, dein Schaf hinter dein guter Hirte, der dir Lieder singt, einen Tag lang, zwei Tage lang, drei Tage lang, und er denkt nicht daran, dass die Temperatur sehr hoch ist und dass es ein Grundbedürfnis ist für dich, Wasser zu trinken. Es wird dir nicht so gut gehen. Bringt er dich zum Wasser, bekommst du irgendwann neues Leben. Und für uns ist es eine so gute Erkenntnis, weil es gibt Sachen, die äußerliche Versorgung nicht stillen können. Monat überarbeitet zu sein. Nun, dein Auto, das Yacht und das Haus werden dieses Gefühl in dir nicht stillen. In so viel Beziehung investiert zu haben und immer wieder enttäuscht zu sein und wirklich das Gefühl zu haben, ich will mit keinem Mensch mehr, ich kann niemand mehr trauen. Das ist nicht etwas, was weggeht, weil ich ein Auto, ein Haus und ein Yacht habe. Immer wieder zu merken, dass die Bemühungen, um den großen Traum, den Lebenstraum zu verwirklichen, immer kaputt gehen und zu nichts bringen und ich habe einfach keinen Lust und Ansporn zum Leben mehr habe. Das wird nicht gestillt durch Auto, durch Yacht und durch Haus. Das sind Fälle für den Arzt der Seele. Für der in den Mensch hineinsprechen kann und neue Kraft schenken kann. Und wir alle gehen durch solche Momente. David sagt, es gibt einen Arzt der Seele. Der sagt, kommt. Jesus sagte, komm zu mir. Alle, die beladen und müde seid, ich will euch Ruhe geben. Ich bin der Arzt der Seele. Wenn ihr dann kommt, findet ihr, was ihr nirgendwo sonst finden werdet. Und da ist die Ermutigung, zu ihm zu kommen. Wie geht es? Ja, das ist alles, was wir versuchen, immer wieder mit Gebet in seinem Wort zu meditieren, zu singen, wie wir gerade geleitet worden sind. Das sind alle Gelegenheiten, die wir nutzen, um in seine Gegenwart zu kommen, um aufzutanken. Und das bedeutet, wenn ich wirklich Heilung in meiner Seele haben soll, das soll es nicht ein Ereignis sein, das am Sonntag bleibt. Ich soll ermutigt sein, unter der Woche und weiterhin das Gebet, die Anbetung, also das Lied mit ihm und sein Wort zu meditieren, damit der Arzt meiner Seele mich heilen kann. Und ich weiß, dass es schwierig ist. Es gibt dieses Zitat von Luther. Er ist bekannt für diese ganz starke Aussage. Er sagt, ich habe heute viel zu tun, darum muss ich heute viel beten. Ich bin daran gewöhnt, andersrum zu ticken. Ich habe heute viel zu tun, darum werde ich morgen beten. Hier Luther spricht von etwas, was uns manchmal nicht so ganz sichtbar ist. Er sagt, wenn ich mich die ganze Last des Lebens hingebe, ohne Raum zu schaffen für den Arzt meiner Seele, das werde ich nicht schaffen. Und je mehr es gibt, desto mehr brauche ich ihn. Und David will uns da so ermutigen, in unsere Seelen zu investieren. Manchmal kann man den Körper reparieren. Die Seele ist manchmal viel komplexer zu reparieren. Es lohnt sich, vorzusorgen, indem wir seine Gegenwart suchen. Die dritte Erkenntnis, die er bringt, er sagt, der Herr ist der treue Wegweiser. Er ist ein treuer Wegweiser für mich. Wir lesen mal, was er sagt in Vers 4. Er sagt, er führt mich auf rechter Straße wegen seines Namens. Nun, wir müssen uns ein Schaf vorstellen in der Wüste des Negev in Israel. Sie muss von Punkt A bis Punkt B gehen und es gibt viele Wege. Manchen Wegen sind sicher, manchen Wegen sind nicht unsicher, weil, wie ihr wisst, Schafen schmecken anderen Tieren sehr gut. Um zu überleben, braucht ein Schaf ein Hirte, der weiß, wie der richtige Weg für sie aussehen kann. Wie der sichere Weg für sie aussieht, damit sie ans Ziel ankommt. Leute, die lang genug gelebt haben, wissen, dass das Leben Gefahren versteckt, die uns nicht immer bewusst sind. Vielen Sachen, wir wissen nicht, was morgen kommt, wir wissen, was übermorgen kommen wird. Und es ist eine Illusion zu denken, alles wird wie heute bleiben. Die nächste Kreuzung bringt seine Herausforderungen, die nächste Querstraße bringt nochmal seine neuen Begegnungen und seine neuen Lasten und Herausforderungen. Und hier sagt David, der Herr ist der treue Wegweiser. Ich brauche jemanden, der mir jetzt sagt, wie die Straße am besten aussieht. Nun, wie erkenne ich seine Straße? Eigentlich eine klarere Übersetzung hier wäre, der Herr führt mich auf dem Weg der Gerechtigkeit. Und da gibt es ein Vers, was uns erklärt, vielleicht, was dieser Weg der Gerechtigkeit ist. Das ist Deuteronomium 5. Da steht hier, so habt nun Acht, dass ihr tut, wie euch der Herr, euer Gott, geboten hat. Und weicht nicht ab, weder zur Rechten noch zur Linken, sondern geht in allen Wegen, die euch der Herr, euer Gott, geboten hat, damit ihr lebt und es euch gut geht und ihr lange lebt in dem Land, das ihr einnehmen werdet. Gott sagt hier, ich gebe euch Anweisungen, wenn ihr wollt, in der Bibel, in meinem Wort, um euch den rechten Weg zu zeigen. Nun, was wir vielleicht immer wieder hier betonen, wir müssen nicht Gottes Gebote und Gesetze verstehen als Anforderungen, die Gott an uns hat, damit er uns lieben kann oder mit uns unterwegs sein kann. Aber aus diesem Bild wird einem klar, diese Geboten sind nicht gegeben, damit wir irgendwas Gott beweisen, sondern um uns zu helfen, die Gefahren des Lebens, die wir nicht immer erkennen, aus dem Weg zu gehen, den Weg zu weisen zu unserem Guten. Sind sie gegeben. Ich habe vielleicht das zum Illustrieren ein Bild heute gebracht, was eigentlich nicht ganz zu meinem Vorteil ist heute, aber ich habe gedacht, die passt wirklich gut. Und es hat mit diesen Plakaten, die von euch, die oft auf dem Autobahn unterwegs sind, wisst, dass es sowas gibt von runter vom Gas. Die sagen zum Beispiel, Marie 28, abgelenkt durch ein SMS, und dann kannst du dir vorstellen, was passieren kann. Die sagen Sachen wie, eine Drängel, drei sterben. Tipp, tipp, tot. Ne? Die haben so viele Anzeigen auf dem Autobahn. Und die sind das Wegweiser. Nun, wieso das nicht zu meinem Vorteil ist, kannst du dir vorstellen. Aber jeder, der vorbeifährt, sieht es jeden Tag. Sieht es jeden Tag. Und er fährt vorbei. Bei manchen von uns hat es einen großen Einfluss, manchen von uns, naja, wir sehen das nur einmal jede 1000 Jahre. Wir gehen einfach dann vorbei. Wisst ihr, wieso wir vorbeigehen in der Regel? Weil es ist ja nichts passiert. Wir kriegen das da hin mit dem Handy. So denke ich oft, auf jeden Fall. Aber diese Wegweiser haben einen Sinn. Es bedeutet nicht, dass es nie Unfälle gibt. Es bedeutet nur, in der Regel, wenn ein Unfall passiert im Zusammenhang mit diesen Sachen, die Konsequenz ist viel schlimmer als anderen Unfällen. Oft passiert so ein Unfall einmal im Leben und vielleicht gibt es kein Leben mehr danach. Das heißt, ich muss nicht es irgendwann haben, vielleicht passiert es nicht mal, aber wenn es mal passiert, dann wird es Aua machen. So gibt uns Gott sein Wort als Wegweiser und sagt, hey, es ist da, um euch von den Aua des Lebens wegzubringen. Natürlich können wir sagen, wir gucken, passt uns nicht. Aber wenn es einmal passiert, dann tut es Aua. Ich hatte einen Onkel, der solche Wegweiser des Lebens nicht so ganz ernst genommen hat mit Alkohol. Es hat ihn oft in Situationen gebracht, die schwierig waren, aber naja, er hat es immer wieder hinbekommen. Es war nie so schlimm, dass er ins Krankenhaus gehen musste. Das heißt, es ging eigentlich immer wieder. Das Problem ist nur, dass mit weniger 45 einmal war es so, dass er im Krankenhaus musste. Er ist nie mehr rausgekommen, weil der Leber kaputt war. Der Schaf sagt, in deine Weisung finde ich Sicherheit, damit die Fälle des Lebens nicht auf mich fallen. David sagt, wenn ich das verinnerliche, wird es besser sein. Aber das Coole, was ich hier mag, ist ja das Realistische, und das ist schon unser vierter Punkt, ist, dass David scheint zu wissen, dass Schafen nicht immer den rechten Weg folgen. Es ist oft so, dass Schafen dort das Gefühl der Freiheit haben. Und sie meinen den Weg, dass dieser Hirte mit mir hat, durch diesen Steinen und den Berg, das ist einfach zu kompliziert. Da ist doch ein großes Tal, da sieht gut aus, da muss ich hin. Und David spricht von sich so, er sagt, selbst wenn, nächste Folie, und wenn ich auch im finsteren Tal wandere, also in dem aus mir heraus, weil ich weg von dem rechten Weg bin, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Und hier sagt David eine ganz, ganz starke Wahrheit, die es vielleicht nur im Christentum gibt. Er sagt, Gott ist immer da, selbst auf Ewigen. Es gibt hier ein Bild, was so interessant ist, weil wir müssen verstehen, vielleicht, was es heißt. Er sagt, wenn ich auf ewigen Weg, dein Stab und dein Stecken trösten mich. Die Frage ist, wie geht es dann halt? Ne? Das ist die Frage, die die Schaf sich stellt. Wie erfahre ich Barmherzigkeit dadurch? Nun, vielleicht müssen wir da verstehen, den Stab war für den Hirte das Werkzeug, womit er wilde Tiere, seine Herde angegriffen hat, niedergeschlagen hat. Und den Stecken, der war sehr wichtig, weil es war für diese Art, also Schafen, sie dann immer ihren Weg nehmen und irgendwann weit sind und er bräuchte ein schnelles Stecken, um sie irgendwie wieder zurückzuführen zum Herden. Das heißt, David sagt hier, es gibt Zeiten in meinem Leben, wo ich bewusst nicht im rechten Weg geblieben bin. David sagt, ich kann es sagen. Und die, die das Leben von David wissen, wissen, er hatte viele Gelegenheiten, wo er nicht den rechten Weg gegangen ist. Und er sagt, und selbst wenn es so schlimm war, dass alles finster war, bist du nicht von mir weggeblieben deswegen. Du warst bei mir. Du hast mich vom Bösen beschützt dann auch, von dem Bösen, das mich hätte angreifen können, obwohl ich drin schuldig war. Du hast einen Weg gefunden, mich zurück auf dem richtigen Weg gefunden, zurückzubringen, obwohl ich freiwillig weggegangen bin von dir. David sagt, wenn wir das verinnerlichen, finden wir Friede in Gott. Weil es gibt nicht viele Leute im Leben, die dir alle möglichen Fehler verzeihen können. Und es ist nicht, weil die Leute dich nicht lieben. Aber es ist einfach so, niemand ist so emotional stark, dass egal, was du tun kannst, kann er immer wohlwollend immer wieder neu kommen und sagen, ich gebe dir eine neue Chance. Niemand ist in sich so, hat so viel Ressourcen, dass egal wie oft du dein Geld vermasselst, kann er dir immer wieder neu geben und sagen, hey, mach weiter. Nicht, weil sie dich nicht lieben, weil niemand kann es. David sagt hier, das ist der Unterschied mit der guten Hirte. Selbst wenn es zum x-mal ist, selbst wenn ich immer wieder gehe, selbst wenn es so ist, dass ich selber nicht mal die Person helfen würde, der gute Hirte ist immer da. Jesus erzählte von Gott als Hirte und sagte, Gott ist so ein Hirte, wenn er 100 Schafen hat auf dem guten Weg und einer von denen geht verloren, er verlässt die 100 und sucht die verlorene Schaf, bis er sie findet. Er ist immer uns hinterher. Wieso? Weil Gott nicht wartet, dass wir ihn erstmal lieben, damit er uns zurücklieben kann. Er ist ein guter Hirte. Er wartet nicht, dass wir geben, damit er gibt. Er ist ein guter Hirte. Er ist immer da, selbst wenn die Wege eher sind. Das bedeutet, egal wo du steckst oder wo du gesteckt hast gestern, David sagt, er ist immer da und wird so lange da sein, dass er dein Herz überzeugen kann, wieder auf den Weg zu kommen. Er sagt, das bedeutet Friede für mich. Weil ich weiß, ich werde nie allein sein. Egal, was das Leben mir bringt. Und es führt uns zu dem letzten Punkt. Der letzte Punkt von David ist, oder die letzte Wahrheit, ist, dass Gott für Gerechtigkeit sorgt bei Anfeindungen. Gott sorgt für Gerechtigkeit. Er sagt in Vers 5, du bereitest von mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir übervoll. Nun, das Bild hat sich hier geändert. Es geht nicht mehr um einen Hirten, mein Schaf. Es geht eigentlich jetzt um ein großes Essen, wenn man will. Und der Gastgeber, der das große Essen organisiert hat, lädt David an einem Tisch. Und er lädt ihn an einem Ort, wo alle seine Feinde ihn sehen können. Öffentlich. Und was tut er? Er salbt ihn mit Öl. Das bedeutet, er schenkt David besondere Anerkennung vor alle seine Feinde, die gegen ihn sind. Und dann schenkt er ihm so viel in Überfluss, vor allem seine Feinde, damit sie sehen, dass er geliebt und dass er von Gott Versorgung bekommt. Das heißt, David sagt hier, er wird nicht Anfeindungen wegbringen in meinem Leben, sondern er wird so handeln, dass Anfeindungen mich nicht zerstören. Er wird so handeln, dass Anfeindungen seinen Segen nicht unterbrechen in meinem Leben. Hast du lange genug gelebt? Hast du schon gemerkt, dass sie nicht unbedingt die Leute, die dir fernstehen, die Anfeindungen starten? Hast du schon genug gelebt, um zu merken, manchmal sind es die Leute, die ganz nah sind, sie damit starten? Hast du schon erlebt, wie sie in einem Augenblick Komplimenten und dich loben und auf der anderen Seite Gerüchte verbreiten? Mit der einen Arm umarmen sie, anderen Arm ist ein Messer. Hast du schon mal erlebt, auf der einen Seite bewundern sie dich, auf der anderen Seite schmieden sie Pläne. Stell dir mal vor, du müsstest gegen alle möglichen Feinde selber kämpfen. Dann würde dir wahrscheinlich geschehen, was mit einer jungen Kommilitonin bei mir geschehen ist. Sie ist wohl enttäuscht worden von Menschen, missbraucht worden von Menschen im Leben, dass sie niemand mehr zutraute. Und so kam sie immer zur Vorlesung mit ihrer Tasche und in ihrer Tasche gab es immer eine Bibel und ein Messer. Weil sie jeden Augenblick bereit war, sich zu verteidigen. Angst. Weil sie wusste nicht, woher kann der nächste Feind kommen. David sagt ja, ich habe gelernt, dass Gott wird nicht die Feinde wegbringen. Wieso? Weil wir sind nicht nur immer Opfer. Wenn Gott alle Feinde bringen würde, weißt du, manchmal, wir sind nicht so schlimm wie die anderen Feinde, aber wir schlagen auch manchmal zurück, weil, na, ein bisschen härter, damit sie eine Lektion bekommen. Zum Beispiel, also für ihre Guten. Aber Gott sagt, es geht nicht darum, alle wegzuschicken. Ich werde nur dafür sorgen, dass dein Segen weiterfließt. Ich werde dafür sorgen, dass meine Pläne in deinem Leben weitergehen. Du brauchst nicht auf die Feinde zu schauen. Schau auf mich. Ich werde dir auf dem Weg der Gerechtigkeit vorstellen. Und wenn es keine Gerechtigkeit in dieser Welt gibt, werde ich deine Gerechtigkeit sein. Friede unerschütterlich in alle Lebenslage. Ich denke, es kommt, wenn wir das verstehen, was David verstanden hat. Er konnte verstehen, es geht nicht darum, dass ich darauf schaue, was mir fehlt, sondern auf Gott, der mich versorgt. Und dadurch werde ich dankbarer für das, was ich habe. Deswegen kann der letzte Satz auch stimmen. Güte und Barmherzigkeit werden mich vergleichen. Weil seine Perspektive hat sich geändert von dem Mangel zu dem, was er hat. Er kann am Ende sagen, ja, es stimmt, ich bin überarbeitet und manchmal bin ich so müde, aber ich schaue nicht drauf, ich schaue auf den Gott, der mir neue Kraft gibt. Und deswegen geht mein Blick von meiner kaputten Seele, sondern auf die frische Wasser, die mich erquickt. Und dann sehe ich nur Güte und Barmherzigkeit, weil Gott mich trägt. Er sagt, wenn ich auf dem Weg des Lebens bin, brauche ich nicht die Gefahren des Lebens zu fürchten. Wieso? Weil er hat mir sein Wort gegeben, um mir den rechten Weg zu zeigen. Und sogar wenn ich weggehe, findet er mich zurück. Deswegen weiß ich, egal was das Leben bringen kann, schaue ich auf ihn und Güte und Barmherzigkeit begleiten mich. Er sagt am Ende, selbst wenn Feinde sich vermehren und Leute nicht immer mir wohlgesonnen sind, egal wo es ist, ich brauche nicht auf sie zu schauen, Angst zu haben, zurückzuschlagen. Wieso? Weil ich weiß, der Gott, der für meine Gerechtigkeit sorgt, wird mich weiterbringen. Und es verändert meinen Blick. Ich sehe nur noch Güte und Barmherzigkeit und ich erkenne, das Einzige, worum es geht für mich, ist diesem Gott zu folgen. Ist diesem Gott zu folgen. Alle Tage meines Lebens lang. Ich denke, das war das Geheimnis von der Familie, von dem wir gehört haben. Und ich will dich einladen, jetzt in den nächsten Minuten auch zu diesem Gott zu kommen. Ich weiß nicht, welche von den 5 Wahrheiten sollst du tiefer verinnerlichen. Ich weiß nicht, was es am meisten angesprochen hat. Aber ich weiß ein, dieser Gott, von dem David sprach, ist auch der Gott, der heute dein Hirte sein will und der sich wünscht, dass du so siehst, dass dir wirklich niemals was mangeln wird. Die Band kommt, wir singen ein Lied, wir meditieren dabei und dann werden wir eine Fürbittezeit haben.